Liebe Gemeinde, lieber Niklas, lieber Levi, lieber Moritz, lieber Philipp, ich muss immer so ein bisschen rumschauen. Ihr vier werdet heute konfirmiert, endlich. Die anderen vier, die haben wir ja schon letztes Jahr konfirmiert, ziemlich genau vor einem Jahr. Am 20. September 20 war das nämlich. Und toll, dass auch ihr, liebe Emma, Marleen, Paul und Tim, heute wieder da seid. Das zeigt, was ihr für eine feine Gruppe wart und seid. Euer Vorstellungsgottesdienst damals hatte das Thema im Team von Jesus. Und einer von euch ist in der Zwischenzeit umgezogen und hat nochmal neu angefangen. Er wird jetzt in einer anderen Gemeinde konfirmiert. Man könnte sagen, er spielt in einem anderen Verein. Aber immer noch im selben Team für Jesus. Vielleicht könnte man das mit der Nationalmannschaft vergleichen. Da können die Spieler auch ja mal den Verein wechseln, aber sie spielen immer noch für Deutschland, für ihr Land. Und ihr habt euch damals in einem selbstgestalteten Corona-konformen Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt, eine Woche zuvor, und wir hatten den auch online übertragen, was wir ja auch heute wieder tun. Und weil es so schön war, und jetzt bitte ich euch, mit euren Masken mal nach vorne zu kommen, euch hier vorne hinzustellen oder auf die ersten zwei Bänke kurz zu verteilen mit Abstand. Denn dann könnt ihr nochmal sehen, wie wir euch damals der Gemeinde vorgestellt haben. Da haben wir nämlich einen kleinen Video für euch gemacht und den möchte ich jetzt gerne nochmal zeigen. Ja, so habt ihr noch vor anderthalb Jahren ausgesehen. Also heute feiern wir Konfirmation 2.0 und schließen eine Phase eures Lebens ab und jetzt endlich beginnt was Neues. Ihr seid dann keine Konfirmanden mehr. Letztes Jahr habe ich den anderen und euch gesagt, ihr seid am Beginn eures Erwachsenenlebens, jetzt seid ihr sogar noch ein Jahr näher dran. Und auch das habe ich gesagt, für eure Eltern und Familien bedeutet das Fest der Konfirmation möglicherweise ja den Abschluss der Kindheit. So war das zumindest früher mal vom Gedanken her gedacht. Und jetzt wiederhole ich mich nochmal, in eurem Alter, da hat man in früheren Zeiten schon seine Lehre hinter sich gebracht, dann ging man auf Wanderschaft, um seine Gesellenzeit zu absolvieren und die jungen Menschen sollten überall in allen Städten und Kirchen und Gemeinden sich zurechtfinden können. Und darum geht es immer noch, dass ihr euch zurechtfindet in der Welt des Glaubens, in der Welt der Kirche. Denn es ist wahrscheinlich, dass ihr alle nicht immer in der Johannesgemeinde und in dieser Kirche bleiben werdet. Ich weiß sogar schon von einem, der uns verlassen wird und dann in einem anderen Verein für Jesus spielen kann. Also ab heute seid ihr zumindest für euren Glauben und für eure Seele selbst verantwortlich. Ihr geht auf die Wanderschaft durch euer Leben und mich beschäftigt dabei immer wieder diese Frage, habt ihr in der Konfirmandenzeit genug erfahren, was ihr für diese Wanderung braucht? Habt ihr genug erfahren über den christlichen Glauben? Habt ihr genug erfahren, um überall zurechtzukommen? Habt ihr gelernt über Gott, der die Welt und die Menschen liebt und barmherzig ist, über Jesus und sein Leben und Wirken, seine Leidensgeschichte und den Glauben an seine Auferstehung von den Toten, über den Heiligen Geist, diese wunderbare Kraft, die kommt und geht, wann sie will und uns Menschen zur Gemeinschaft verhilft. Und darum beschäftigt mich diese Frage, habt ihr genug gelernt? Haben wir euch gut vorbereitet? Und darum kommt jetzt eine kleine Testfrage, ob ihr auch gut aufgepasst habt im Konfirmandenunterricht, beziehungsweise bei der letzten Konfirmation. Wisst ihr noch, was ich bei der letzten Konfi-Predigt über einen Lehrer erzählt habe? Ich könnte ja auch mal die Gemeinde fragen, die das letzte Mal da waren. Wisst ihr noch, was ich da erzählt habe von einem Lehrer? Wenn es keiner weiß, ist nicht schlimm. Das ist so wie bei den Predigten, wie mit dem Essen, wird auch keiner von euch und Ihnen wissen, was ihr vor zwei Wochen oder vor drei Wochen am Sonntag zum Mittagessen gehabt habt. Aber ihr seid alle satt geworden. So muss man das auch mit der Predigt sehen. Ich erzähle es einfach nochmal, um hier keine Peinlichkeiten auftreten zu lassen. Es gab mal einen Lehrer, der verneigte sich vor seinen Schülern jeden Morgen vor dem Unterricht, bevor der Unterricht anfing, und dann begrüßte er sie und dann verneigte er sich vor ihnen. Und dann ist er gefragt worden, warum machst du denn sowas, warum tust du das, wurde er gefragt. Und er sagte, ich verneige mich deshalb vor meinen Schülern, weil ich ja nicht weiß, ob einer von ihnen vielleicht ein Genie ist oder ein zukünftiger Nobelpreisträger. Weil ich ja nicht weiß, was aus ihnen wird und welchen Kampf sie bestehen werden. Weil ich ja nicht weiß, was in ihnen steckt. Diese Haltung machte ihn zum Lieblingslehrer für viele Schüler. Und auch wenn er ganz genau und streng zensierte und niemanden eine Zensur schenkte, denn er glaubte an seine Schüler, er vertraute ihnen und er traute ihnen alles zu. Und so arbeitet auch Gott mit uns Menschen. Gott arbeitet durch Menschen mit uns Menschen. Gott arbeitet durch Menschen, die anderen Menschen mit einem großen Vertrauen und einem noch größeren Wohlwollen begegnen. Das ist eine Atmosphäre, wenn wir so miteinander umgehen, in der man sich entwickeln kann, in der man auch mal einen Fehler machen kann, einen Fehler zugeben kann, ohne dass man sich in Grund und Boden schämen muss. Und eure Konfirmandenzeiten, das sage ich auch zu all den Konfis, die heute hier sind und die dann nächstes Jahr hoffentlich konfirmiert werden, das soll so ein Raum sein, in dem ihr euch entwickeln könnt, in dem ihr Dinge ausprobieren könnt, in dem ihr auch Fehler machen könnt und dann beim nächsten Mal es besser macht. Wir wissen nicht, was in euch steckt und wir wissen nicht, wozu das Leben euch führen wird, wie euer Leben sein wird. Und wir wissen aber alle schon, Leben kann nicht immer nur bedeuten, auch Spaß im Leben zu haben. Es kann auch mal und wird auch mal schwierige Zeiten geben. Davon habt ihr ja schon alle eine Ahnung. Es kann was dazwischen kommen, wenn man sich so einen schönen Plan gemacht hat. Das ist uns ja allen so gegangen, die geplanten Konfirmationen im Mai 2020 und im Mai 2021, die konnten nicht stattfinden. Corona kam eben immer wieder dazwischen und wir mussten alle schauen, wie geht's jetzt weiter und was geht nicht. Ihr sollt euer Leben gerne leben und dabei einen treuen Freund zu haben, das ist ein Trost im Leben. Und wer auf Gott traut, wer Gott vertraut, der hat einen solchen Freund, denn das war ja das Thema der Konfi-Freizeit, einen Freund fürs Leben zu haben, nämlich Jesus Christus, Freundschaft mit Jesus. Und das sagt Jesus selbst über Freundschaft. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Heute sagt ihr bewusst Ja zu eurer Taufe, dass ihr als Christ leben wollt. Und ihr habt euch ein Bibelwort ausgesucht und darum möchte ich jetzt so wie beim letzten Mal etwas zu diesen euren Bibelstellen sagen. Und ich beginne mit Niklas' Wort. Und auch wenn ich jetzt erstmal auf dein Wort, lieber Niklas, eingehe, dann gilt das, was ich sage, für euch alle und auch für die ganze Gemeinde. Niklas hat das Wort aus Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Lieber Niklas, weißt du, was ein Adlerpärchen macht, wenn die Jungen im Nest flügge geworden sind? Sie lassen die Jungen hungern. So lange, bis die Jungen sich hinauswagen. Der Hunger soll sie hinaustreiben. Die wohlige Nestwärme sollen sie verlassen und selbstständig werden. Ich glaube nicht, dass das ein Konzept von Sandra und Christoph ist. Aber das kostet Überwindung. Zum Selbstständigwerden und Flügel schlagen, stehen sie dann am Nestrand, bis sie den Sprung über den Nestrand hinauswagen und den ersten Flugversuch machen. Ich weiß, ihr seid nicht so ängstlich wie ein Adlerjunges. Ihr freut euch vielleicht sogar, dass ihr jetzt Selbstständigkeit erlangt, dass ihr nun endlich mehr Freiheiten habt, dass ihr vielleicht länger wegbleiben könnt, nicht so früh nach Hause kommen müsst. Vielleicht erst dann, wenn die Mama wieder gut gekocht hat. Also in einer bestimmten Hinsicht sind wir Menschen aber genauso wie ein Adlerjunges. Auch was die Angst angeht, über den Nestrand, über den Tellerrand abzuspringen und ein Wagnis einzugehen. Nämlich dann, wenn es um das Wagnis des Glaubens geht. Wenn man alle Sicherheiten aufgeben soll und den Sprung über den Tellerrand der eigenen Vorstellungen wagen soll. In den Bergen kann man manchmal Gleitschirmspringer sehen. Ich bewundere die nicht nur mit welcher Sorgfalt die ihren Schirm zurechtlegen und die Schnüre sortieren. Ich bewundere sie vielmehr, wenn der Schirm sich dann aufbläht und vom Boden hebt und wenn sie dann mit einem Ruck losrennen, direkt auf die Felskante zu. Ein paar Schritte vor ihnen der gähnende Abgrund, die Füße treten schon ins Leere und dann kommt der Aufwind und die schweben nach oben. Sie werden emporgehoben und schon schweben sie davon der Sonne entgegen. Und genau darum geht es auch im Glauben. Von einer unsichtbaren Kraft wird man gleichsam emporgehoben und dann kann man sich tragen lassen. Es gibt ja viele Menschen, die zweifeln immer wieder. Sie sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Die sehen den Abgrund vor sich, den sieht man, die Felskante vor sich, die sieht man auch. Aber man sieht nicht den Aufwind, der einen emporträgt. Und dann fragt man sich, ob mein Glaube wohl trägt, ob der Glaube unserer Seele Flügel leiht, die sie aufheben und emportragen können. Das ist wie in einer Flugschule des Glaubens. Und der Konfirmandenunterricht, der soll eigentlich so etwas sein, wie ein paar Flugstunden im Glauben nehmen. Es ist ein Wagnis, es ist der Sprung in den Glauben. Und diesen Sprung, den muss jede und jeder von euch alleine machen. Jeder von uns muss diesen Sprung alleine machen, muss alleine springen. Keiner kann das für den anderen. Weil man muss alle seine gewohnten Sicherheiten loslassen, woran man sich gerne klammert. Und genau von diesem Wagnis des Glaubens spricht die Bibel in diesem Vers, den du dir, lieber Niklas, ausgesucht hast. Die auf den Herrn harren, die auf den Herrn warten, die bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, geht's dann weiter, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das heißt, du, Niklas, und ihr anderen Konfirmandinnen, Konfirmanden, seid heute gefragt, ob ihr diesen Sprung in den Glauben wagen wollt. Wir alle kennen ja den Anblick von Flugzeugen und wir fragen überhaupt nicht mehr, dass da Flugzeuge am Himmel sind. Aber hätte man Menschen früher erzählt, vor 200 Jahren vielleicht, dass tonnenschwere Stahlvögel von der Luft getragen werden können, das hätte keiner geglaubt. Worauf es beim Fliegen ankommt, das ist, dass man das Vertrauen hat, dass die Luft trägt. Und auf dieses Vertrauen kommt es auch beim Glauben an, dass da eine unsichtbare Kraft ist, die uns trägt, selbst wenn eine tonnenschwere Last einem die Schultern niederdrückt. Und im Glauben wird uns diese Kraft geschenkt, die einen immer höher emporhebt. Es ist eine Kraft, die uns trotz aller Müdigkeit beflügelt, die uns unter die Arme greift und aus der Not emporzieht. So sagt es das Wort aus dem Propheten Jesaja, die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich glaube, man sieht schon ein Bild von einem Adler, wie der über den Wolken schwebt. Erinnert ihr euch noch an unsere Konfirmandenfreizeit? Da habt ihr erlebt, was Gebet und Segnen bedeutet und Segen bedeutet. Und im Gebet, und wenn man gesegnet wird, dann kann man erleben, dass man emporgezogen wird, wie der Gleitschirmspringer das spürt. Es wird einem gleichsam leicht unter den Füßen, man wird emporgehoben in die Gegenwart Gottes hinein. Das Körpergewicht braucht man nicht mehr, das Körpergewicht braucht er nicht mehr zu tragen, der Gleitschirmspringer, weil er getragen wird. Und so kann es auch uns im Gebet plötzlich leicht werden ums Herz, das noch vorher so tief gedrückt war von irgendeiner Last. Das Gebet zieht nach oben. Kann man auch an Segelflugzeugen beobachten, wie sie immer höher sich schrauben, von den Aufwinden sich emportragen lassen. So ist das ein schönes Bild für das, was beim Gebet passiert. Man spürt die Aufwinde, die einen himmelwärts tragen. Aber bei einem Flug des Glaubens gibt es nicht nur Höhenflüge, manchmal gerät man auch in Luftlöcher, die einen wieder tief absacken lassen. Oder eine Windböe reißt einen mit, eine aufkommende Wolkendecke kann einem die Orientierung nehmen. Und da ist es wichtig, dass man Navigationsinstrumente an Bord hat, durch die man wieder klare Orientierung bekommt. Und das wichtigste Navigationsinstrument ist für Flugzeuge der Kompass und für uns als Christinnen und Christen die Bibel. Die Bibel ist unser Kompass. Aus ihr bekommt man Hilfe in Notlagen dann, wenn der Glaube abzustürzen droht. Das Wort der Bibel und das Gebet, das ist beides ganz, ganz wichtig auf dem Flug des Glaubens. Und Gott, der Herr, bewahrt uns davor, dass wir abstürzen, dass wir straucheln und fallen. Und noch in einem weiteren Punkt ist mir der Vergleich zwischen dem Fliegen und dem Glauben wichtig. Wer fliegt, der bekommt eine neue Perspektive. Denn von oben sieht manches ganz anders aus. Da behält man nämlich den Überblick. Von oben betrachtet werden manche Dinge plötzlich klein und bedeutungslos. Eine dunkle Wand, die einem den Blick versperrte, die kann man mit Leichtigkeit überwinden. Und auch Zäune, die das Denken eingrenzen wollen, Mauern, die uns beschränken, sind mit einem Mal unbedeutend. Und auf diese Perspektive kommt es an. Gott schenkt uns die Freiheit, die Welt von oben zu betrachten. Er schenkt uns die Weite des Herzens, nicht mehr kleinlich und kleinkariert zu sein. Im Glauben will uns Gott Weite schenken, eine Weite, in der man frei durchatmen kann. Und noch was zum Schluss, lieber Niklas. Von Adlern wird erzählt, dass sie ihre Jungen nicht nur in aller Härte aus dem Nest werfen, damit sie fliegen lernen. Es wird auch erzählt, dass sie ihre Jungen auffangen, wenn sie fliegen lernen, wenn sie bei ihren ersten Flugversuchen ins Taumeln geraten. Im Kompassbuch der Bibel, im 5. Mose, Kapitel 32, Vers 11, und jetzt würde ich gern das zweite Bild sehen, steht das. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Auf den Flügeln, besser gesagt auf dem Rücken der alten Adler, werden die Jungen getragen. Die Adler machen das so. Und dann fliegen sie wieder nach oben und werfen sie dann wieder runter, damit sie fliegen lernen. Und genauso handelt Gott mit uns. Er will uns auffangen, wo wir auf dem Flug des Glaubens ins Straucheln geraten. Er will uns mit seinen Fittichen, mit seinen Flügeln decken und Zuflucht wirst du haben unter dem Schatten seiner Flügel. Das sind Verheißungen der Bibel, des Kompasses im Glauben, die auf den Herrn warten, bekommen neue Kraft. Wenn wir den Flug des Glaubens wagen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und mit diesem Wort sollst du gesegnet sein dein Leben lang, lieber Niklas. Lieber Levi, dein Wort kommt aus dem 1. Korintherbrief und es beschreibt, worauf es im Leben ankommt, auf die Liebe. Und der Apostel Paulus beschreibt dort im 13. Kapitel das Wesen der Liebe und damit auch gleichzeitig das Wesen Gottes. Sein Wort heißt, die Liebe hört niemals auf. Schlicht und ergreifend, kurz und knackig. Die Liebe hört niemals auf. Gott hat die Welt auf Liebe gebaut. Jetzt können wir noch ein Bild für den Levi sehen. Sie ist die Grundkraft der Welt. Liebe vertraut Gott, dass er seiner Schöpfung und uns treu bleibt. Und dieses Vertrauen ist Glaube. Und die Treue Gottes ist der tiefste Grund für Hoffnung. Die Welt hat ein festes, positives Fundament, auch wenn die dunkle Seite der Macht, die kam ja im Orgelvorspiel schon vor, auch wenn es die dunkle Seite der Macht immer wieder versucht, das zu verfälschen. Jesus war so tief in diesem Positiven und Starken verwurzelt, dass er seinen Weg der Liebe ganz bis zu Ende gegangen ist. Bis zu seinem letzten Atemzug hat die dunkle Seite dieser Welt es nicht geschafft, ihn unter die Kontrolle zu bringen. Das war ein Durchbruch. Ein Mensch, der auf Gottes Güte vertraut, der auf Gottes gute Zukunft hofft und der voller Liebe und Barmherzigkeit bleibt, obwohl sich die ganze Unbarmherzigkeit der Welt an ihm austobt. Ich glaube, mit der Technik, doch, siehst du, gerade sage ich, dann kommt's. So kann man sich die göttliche, die himmlische Liebe vorstellen. Ein liebendes Herz, das im Himmel in die Wolken gezeichnet ist. Gott hat das bestätigt, diese Liebe zu uns, und Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und dieser Weg Jesu, der bleibt bestehen. Er breitet sich aus und findet ein Echo in vielen anderen Leben und in vielen anderen Herzen. Und Paulus schreibt dann weiter vom Glauben. Paulus schreibt dann weiter von der Hoffnung und Paulus schreibt dann weiter über die Liebe. Weil das sind die Grundhaltungen des Lebens, die den Weg Jesu und auch den Weg seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger kennzeichnen. Sie sind gut für uns alle, die uns begegnen und sie sind gut für uns selbst, für die Gesundheit unserer Seele und für die Lebendigkeit unseres Herzens. Und das, lieber Levi, das wünsche ich dir, dass du daran festhältst. Denn von Gott selbst heißt es, Gott ist die Liebe. Liebe ist also nicht nur eine Eigenschaft unter vielen anderen, nein, Liebe ist auch das Wesen Gottes, sein Kern, sein innerstes Motiv. Liebe bedeutet Verbindungen schaffen, Anteil nehmen, mit anderen im Bunde sein. Gott ist voller Liebe und er hat uns ins Leben gerufen, weil er uns schon geliebt hat, bevor es uns überhaupt gab. Liebe ist schöpferisch. Sie bringt Neues hervor, etwas, das es bis dahin noch nicht gegeben hat. Und deshalb ist jede und jeder von uns ein Einzelstück, ein Kunstwerk Gottes, das sich mit allen anderen zu einem großen Gesamtkunstwerk der Schöpfung zusammenfügen soll. Ja, Levi, du bist ein Kunstwerk. Und Jesus hat in dieser schöpferischen Liebe sich so sehr hineingegeben und dieser Liebe so sehr vertraut, dass er uns sogar ans Herz gelegt hat, unsere Feinde zu lieben, also die schwierigen oder bösen Menschen. Denn es könnte ja sein, dass sie durch unsere Liebe erinnert werden an den großen ersten Impuls der Liebe, nach der sich auch die bösen Menschen sehnen. Und damit etwas so Großes geschehen kann, müssen wir unbedingt in Kontakt bleiben mit Gott, mit der Quelle der Liebe. Gott wohnt in uns und er wird zu einer Kraft in uns. Er verbindet sich so eng mit uns, dass wir ohne ihn nicht vollständig wären. Seine Liebe schafft eben Verbindungen. Und Levi, dein Spruch, der sagt aus, dass diese Kraft in deinem und in unser aller Leben niemals aufhört. Das ist eine Quelle, die niemals versiegt. Und deshalb sollen wir immer an der Liebe festhalten und uns nicht verschließen oder uns von der Liebe abkoppeln. Und wenn wir das beherzigen, dann bleibt diese Verbindung zu Gott, zur Quelle der Liebe. Sie bleibt bestehen und die lebendigen Kräfte der Liebe gestalten uns und unser Leben. Und das wünsche ich dir, lieber Levi, in deinem Leben und das wünsche ich uns, Gott. Segne dich damit. Moritz, du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Psalm 71, Vers 5. Lieber Moritz, du hast dir ein Wort aus dem Psalmen ausgesucht, das Gott und deine Beziehung zu ihm beschreibt. Er ist deine Hoffnung und deine Zuversicht. Und das gilt wohl in allen Lebenslagen. Jetzt in deiner Jugend und auch später, wenn du älter wirst, wenn du alt wirst. Denn der Beter dieses Psalms, der war nämlich alt. Wir hören die Stimme eines Mannes, den wir uns heute vorstellen müssen, mindestens als einen 80-Jährigen. Er war jemand, an dem sich viele andere orientiert haben. An ihm ist vielen anderen klar geworden, auf Gottes Wegen zu gehen, das lässt ein Leben gelingen. Und er selbst sieht das auch so. Also Moritz, du hast sozusagen einen Blick in deine Zukunft gewagt, indem du dir dieses Wort ausgesucht hast. Wenn du mit Gott an deiner Seite gehst, dann wird dein Leben gelingen. Bis zum hohen Alter. Aber der Alte, der hier spricht, der hat jetzt den Höhepunkt seiner Kraft überschritten. Denn auch starke Menschen werden irgendwann alt und dann sind sie eben nicht mehr so stark und so leistungsfähig wie früher. Alt zu werden ist wahrscheinlich die letzte große Herausforderung des Lebens. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Je älter du wirst, umso weniger lässt sich dann noch ändern. Die meisten Entscheidungen sind gefallen. Und im Alter stellt sich dann heraus, ob die Entscheidungen klug waren oder töricht. Und das Leben als Gesamtkunstwerk, denn nicht nur Levi ist ein Kunstwerk, sondern auch du bist ein Kunstwerk, ihr alle seid ein Kunstwerk, wir alle sind ein Kunstwerk Gottes. Also ob ein Leben ein Gesamtkunstwerk ist oder war, das kann man schon andeutungsweise absehen, wenn man älter wird. Und kurz vor dem Lebensende wird man es wissen. Lieber Moritz, da hast du ja noch viel Zeit. Du wirst frühestens bei der Berufs- und bei der Partnerwahl deine ersten lebenswichtigen Entscheidungen treffen. Und es wird sich dann im fortgeschrittenen Alter herausstellen, ob das klug war oder dumm. In der Jugend ist es ja anders. Solange man jung ist, denkt man, was kostet die Welt? Ich werde ein tolles Leben führen, dafür werde ich schon sorgen. Und deshalb gibt es diese Phasen in der Jugend, wo man sehr streng über die Älteren urteilt. Und das ist eigentlich eine gute Sache, denn wo kämen wir hin, wenn ihr jungen Leute nicht mehr sagen würdet, ich werde die Fehler meiner Eltern bestimmt nicht machen, sondern die Jungen sagen, und das finde ich richtig, ich mache das anders als die, wenigstens an diesem oder an jenem Punkt. Weil das ist die große Chance der Menschheit, dass wir aus unseren Fehlern lernen, dass die Kinder nicht dieselben Fehler wie die Eltern machen. Dass die Kinder die Fehler der Eltern sehen und es besser machen wollen. Und manchmal schaffen sie es auch, aber manchmal fallen sie auch auf der anderen Seite vom Pferd herunter oder machen sogar die gleichen Fehler wie die Eltern, nur in etwas anderer Form. Lieber Moritz, ich wünsche dir, dass du möglichst wenig Fehler in deinem Leben machst. Aber ich wünsche dir, dass du auch, wenn du mal in das Alter des Psalmbeters kommst, so wie er sagen kannst, ich habe mich doch schon immer nicht nur auf meine Fähigkeiten allein verlassen, sondern ich habe immer damit gerechnet, dass Gott, der Herr, von seiner Seite aus das tun wird, was ich nicht schaffe. Ich habe auf seine Leitung und seine Inspiration vertraut. Er hat mich sicher durch alle Katastrophen hindurchgebracht, in denen ich sonst gescheitert und versunken wäre. Er war immer die Hoffnung meines Lebens. Und das bleibt er erst recht jetzt, wo ich mich auf meine Kräfte immer weniger verlassen kann. Jetzt möchte ich gern das nächste Bild sehen. Hoffnung ist wie Löwenzahn. Sie kann überall wachsen, auch wenn die Lücke noch so klein ist. Hoffnung ist wie Löwenzahn. Und deswegen sagt der alte Beter, und du sollst als junger Beter das sagen, sei du Gott meine Zuflucht, Herr, sei meine Burg. Habe ich auch ein Bild, in der ich geschützt bin. Du hörst auf mich, du bist treu. Das haben die Alten erfahren und darum gilt es auch für die Jungen. Das war immer so und das wird auch jetzt wieder so sein, irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie du helfen wirst, aber du wirst es tun. Gott ist wie eine Burg. Da habe ich auch ein Bild von einer Burg ausgesucht, wenn die Technik das zeigen kann. Das ist die Spannung des Glaubens. Du bist eigentlich ganz sicher, dass auf Gott Verlass ist, aber dann dauert es und dann dauert es, bis die Hilfe wirklich kommt. Manchmal kommt sie eben nicht sofort. Und du hängst dazwischen und fragst dich, hast du dich vielleicht doch geirrt? Ist es vielleicht doch nicht richtig, was ich da gebetet oder geglaubt habe? Habe ich mich vielleicht auf ein Phantom, ein Hirngespinst verlassen? Oder habe ich vielleicht Gott falsch verstanden? Ist er vielleicht doch nicht so treu, wie du immer gedacht hast? Oder ist er zu schwach? Warum ist Corona immer noch nicht vorbei? Das sind ja dann so Fragen. Und dann fangen die Zweifel an, die gar nichts mit intellektuellen Zweifeln zu tun haben, sondern die ganz einfache Frage, hilft dieser Gott in meinem Leben wirklich? Und wenn man dann das Gefühl hat, dass die Herausforderungen im Laufe des Lebens nicht einfacher werden, sondern im Gegenteil immer heftiger, so als ob Gott sagen würde, glaub nicht, dass du schon angekommen bist, dann will er uns und dann will er dir damit sagen, bei mir gibt es keinen Ruhestand. Ich möchte bis zum letzten Tag immer weiter mit dir unterwegs sein, damit ich dich immer mehr zu dem Menschen machen kann, zu dem ich dich berufen habe. Und auch die schwierigen Zeiten, die gehören dazu, damit du aus ihnen lernst, stark zu werden. Und letzten Endes wird er dir heraushelfen und deine Burg und deine Hoffnung und deine Zuversicht sein. Damit segne dich Gott. Du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Philipp, du hast dir ein Wort ausgesucht, das auch dein Taufspruch ist, und ich setze einen Vers früher ein. Steht bei den Sprüchen 3, Vers 5 und 6 also jetzt: Verlass dich nicht auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Lieber Philipp, du bist ja ein verständiger Junge. Verstand ist schließlich alles. Den braucht man dringend, um in dieser Welt etwas zu werden. Und ohne Verstand, da gibt es keine guten Noten, kein gutes Abschlusszeugnis, keine gute Berufsausbildung. Ohne Verstand gibt es kein gutes Einkommen, kein Fortschritt, kein Erfolg, kein Glück, kein gar nichts. Wer keinen Verstand hat, der ist ein Blödmann. Und wer möchte schon ein Blödmann sein? So denken doch alle, oder? Aber ist Verstand wirklich alles? Denken wir an die Kriege der Geschichte und Gegenwart. Sie sind geführt worden und werden alle geführt mit dem kalten Kalkül eines menschlichen Verstandes, dem Menschenleben nichts bedeuten, aber die Macht alles bedeutet. Denken wir an die Konflikte der Erwachsenen. Ja, auch sie werden oft geführt aus dem kalten Kalkül eines menschlichen Verstandes heraus, dem Geld, Einfluss, das eigene Recht haben, die eigene Karriere alles bedeuten. Und die Gefühle und das Lebensrecht des anderen bedeuten diesen nichts. Und auch beim Geld, da hört die Freundschaft auf. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Jetzt möchte ich dieses eine Bild noch mal zeigen, bei dem man König Salomo mit dem salomonischen Urteil sieht. Ist es da? Ja. Es gab den König Salomo im alten Israel, und auf was der König Salomo sich verlassen hat, das erzählt eine Geschichte, in der zwei Frauen mit einem Säugling zu ihm kommen, die beide behaupten, die Mutter dieses Kindes zu sein. Sie keifen, sie streiten, sie prügeln sich vorm König, ganz wie im richtigen Leben, bis der König Salomo die Schnauze voll hat und einen seiner Soldaten ruft: Nimm dein Schwert und hau dieses Kind in der Mitte durch. Und dann gibst du jeder der Frauen die Hälfte. Und da fällt die eine der Frauen nieder vor dem König und sagt: Gib der anderen das Kind, ich will nicht, dass es stirbt. Und da lächelt der König und sagt: Seht ihr, das ist die Mutter des Kindes, gebt es ihr, denn ihr war das Leben dieses Kindes wichtiger als ihr eigenes Glück. Und da merkst du schon, lieber Philipp, da merkt ihr alle schon, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass der König Salomo kein Blödmann war. Und ihr merkt auch, dass dieser König sich nicht auf seinen Verstand verlässt und auf das, was irgendwelche Gesetze sagen, sondern dieser Mann hat sein Herz entscheiden lassen. Er hält das Herz für eine wesentlich höhere Instanz als die menschliche Vernunft. Und da ist der Gott des Himmels und der Erde völlig seiner Meinung. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, und hört die schlauen und durchdachten Worte, schaut auf die Geldbeutel und die Klamotten, lässt sich blenden von Glitzer und Glamour. Gott aber sieht das Herz an. Und deshalb baut Gott sein Himmelreich nicht mit Hilfe von Intelligenzbestien, sondern mit Hilfe von Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben. Denn das Herz entscheidet. Jeder und jede von euch weiß das noch. Noch, sage ich, weil jedes Kind das weiß, und es ist die größte Tragödie des Erwachsenwerdens, diese einfachste und tiefste Wahrheit unseres Lebens vergessen zu können. Und erst im Alter, wenn der Blick zurück in die Kindertage wieder schärfer wird, da bekommt das Herz Gott sei Dank bei vielen Menschen seinen Platz zurück, wie oft es auch im Leben gebrochen sein mag. Denn zerbrechlich ist ein Herz allemal, und auch davon haben manche von euch schon ganz schön Ahnung. Und manchmal blitzt das auch bei euch auf hinter all dem coolen Getue und den nie enden wollenden Albernheiten, zu der man als Jugendlicher von heute geradezu scheinbar verdammt ist und gezwungen wird. Unsere Herzen sind zerbrechlich und sie müssen immer wieder auch einmal zerbrechen, und sei es unter Tränen. Und dann müssen sie aber auch unter Tränen wieder verbunden werden. Aber das ist gerade der Grund, sich von dem Weg des Herzens nicht abzuwenden, das nicht zu verdrängen, diesen Weg zu gehen oder zu vergessen, sondern diesen Weg bewusst zu gehen mit allem Schmerz und mit allem Glück. Es ist vielmehr ein Grund, euch immer wieder nach Orten umzusehen, wo euer Herz Trost und Geborgenheit findet. Das kann ein Mensch sein, zu dem ihr volles Vertrauen habt. Das kann einer sein, der zuhören und schweigen kann und euch sehen kann mit den Augen seines Herzens. Und das kann immer und zu jeder Zeit auch Gott sein, Jesus sein, weil auf den all das zutrifft. Denn von Jesus gilt, was von dieser Mutter beim König Salomo gilt. Auch Gott ist euer Leben wichtiger als sein eigenes Glück. Jesus Christus geht den Weg des Herzens und der Liebe bis zum Tod am Kreuz. Und an Ostern sorgt Gott dafür, dass dieses Leben und dieser Weg nicht beerdigt, nicht beendet wird, sondern der Weg zum Leben für alle Menschen wird und bleibt. Es gibt keinen anderen Weg. Darum, lieber Philipp, hör zuerst auf dein Herz. Und ihr anderen alle, hört zuerst auf euer Herz. Und haltet dieses Herz nicht nur mit Fußball, mit Sport oder Joggen, was auch immer gesund, sondern lasst es euch von Gott immer wieder heil machen durch sein Wort und sein Sakrament, dem Orientierungsinstrument des Glaubens, die Bibel. Wer den Weg des Herzens geht, der hat Gott an seiner Seite. Der verdient euer Vertrauen. Und Gott vertrauen, das heißt glauben. Gebt ihm heute euer Ja und er gibt euch seine Hilfe und seinen Segen dazu. Und dann kann auch aus eurer Vernunft noch etwas werden. Ein Denken und Handeln, das das Herz zu Rate zieht. Ein Denken und Handeln, das Gott und sein Wort zu Rate zieht. Ein Denken und Handeln, dem das Glück des anderen mindestens ebenso viel bedeutet wie das eigene. Und darum hört die Weisung des Königs Salomo, der kein Blödmann war, und vergesst sie nicht. Verlasst euch nicht auf euren Verstand, benutzt ihn, aber das Herz entscheidet. Das wünsche ich dir, lieber Philipp, und dann wird dein Leben den richtigen Weg finden, wenn du an ihn denkst, bei jedem Schritt, und dann wird er dein Handeln mit Erfolg krönen. Gott segne dich. Ihr Lieben, ihr habt hoffentlich gemerkt in eurer Konfizeit, dass ihr Gott, dass ihr Jesus an eurer Seite habt. Er ist die Liebe, er ist eure Zuversicht und Hoffnung von Jugend an. Ihr könnt euch auf ihn verlassen und er wird euch tragen und schützen mit seinen Flügeln. Er wird euch auf seinem Rücken tragen. Und er wird euch den richtigen Weg zeigen und euer Handeln mit Erfolg krönen, wenn ihr euch und euer Herz auf ihn verlasst. Und hoffentlich merken wir alle davon etwas immer wieder. Und so könnt und so sollt ihr euer Leben leben. Wer auf Gott vertraut, der hat einen solchen Freund. Es geht ums Team, im Team von Jesus zu spielen, auch wenn man den Verein oder die Gemeinde wechselt. Es geht uns um Freundschaft mit Jesus und der hat es gesagt und es auch gemacht. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.